Vom Stasi-Knast zum Trainer des Jahres. Pünktlich zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung zeigt der Norddeutsche Rundfunk einen sehenswerten Film. Hauptdarsteller Thomas Popisch. Der Trainer der Fishtown Penguins, den ich vor einigen Wochen hier im Podcast zu Gast hatte, erzählt Autor Michael Maske, mit dem ich heute zu dem Film spreche, seine Lebensgeschichte. Und die liest sich wie ein Märchen. Popisch wurde 65 in Ost-Berlin geboren. Eishockey war schon als Kind seine Leidenschaft. Er selber galt als großes Talent, war auf dem Sprung in die DDR-Nationalmannschaft. Der ausgebildete Stürmer konnte sich allerdings mit dem SED-Regime nie anfreunden und wollte fliehen. Sein erster Versuch als damals 17-Jähriger misslang. Nach 10 Monaten Haft im berüchtigten Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen wurde Popisch zu 3 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Den Großteil seiner Haftzeit saß er im Stasi-Gefängnis in Bautzen ab. Beim zweiten Fluchtversuch klappte es. Und Popisch konnte Eishockey spielen. Nach seiner aktiven Karriere wechselte er auf die Trainerbank. Michi Maske erzählt mir und euch, wie es zu diesem Film kam und wo er überall drehen konnte, um die doch schwierige Vergangenheit mit Thomas Popisch so authentisch wie möglich zu zeigen. Eins ist klar, Gänsehaut ist garantiert. Rein in die Folge und viel Spaß mit Michi Maske. So, die rote Lampe ist an. Das heißt, es geht los. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meinen Gesprächspartner Michi Maske. Hallo Michi.
Hallo Konsti. Danke, dass ich dabei sein darf und über das Projekt sprechen kann.
Ja, sehr gerne. Freue ich mich. Lass uns kurz anfangen. Wo sitzen wir beide? Also es ist Freitagmorgen, müssen wir sagen, als wir aufzeichnen. Ich bin in Neuss im Büro und du bist im Homeoffice.
Ganz genau richtig, ja. Ich bin im Homeoffice. Ich sitze hier im Moment im Wohnzimmer und hatte gestern noch eine etwas längere Schicht im NDR hinter mir, habe an dem Film halt noch gearbeitet. Ja, und jetzt sitze ich hier und spreche mit dir heute Morgen mit einem Kaffee in der Hand.
Ja, sehr gut. Genau, über den Film wollen wir gleich sprechen und vor allem über den Hauptdarsteller Thomas Popisch. Sag unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal, was du beim NDR beruflich so machst, den ganzen lieben langen Tag. Also du berichtest über das Eishockey, aber du machst ja auch ein, zwei andere Sachen, ne?
Ja, ganz genau. Eishockey ist nicht das Einzige, was ich mache natürlich. Ich bin Autor beim NDR in der Sportredaktion. Wir haben ja eine Regelsendung am Sonntagabend. Das ist der Sportclub. Das ist quasi ja die Hauptsendung, für die ich Beiträge mache. Aber wir haben eben noch schöne andere Formate beim NDR, wie eben die Sportclub Story. Das ist ein Halbstundenformat und da können wir halt immer echt tolle Filme machen, wie zum Beispiel den, über den wir gleich sprechen werden. Ansonsten moderiere ich ein bisschen und kommentiere halt auch Eishockey für die Telekom beziehungsweise für Magenta natürlich heißt es.
Das heißt, du bist auch, wenn wir bei uns bleiben beim Eishockey, du bist dann auch öfters mal im Spielbetrieb, den wir alle so sehnsüchtig wieder erwarten, bist du dann öfters in Bremerhaven auch, ne?
Ja, genau. Ich bin quasi für die Nordvereine zugeteilt bei Magenta. Das ist Bremerhaven, Wolfsburg und Berlin zählt auch noch mit dazu. Das sind also im Prinzip die drei Vereine, die ich, wo ich häufiger in den Hallen bin und in Bremerhaven natürlich auch sehr regelmäßig.
Gut, dann lass uns doch mal einsteigen, was den Film angeht, den du mit Thomas Popisch gedreht hast, die letzten Tage und Wochen, glaube ich. Am Wochenende jährt sich ja die Wiedervereinigung zum 30. Mal. Und ihr habt oder du hast das zum Anlass genommen, eben die besondere Geschichte von Thomas nochmal zu erzählen. Erzähl uns doch mal am Anfang, wie es zu der grundsätzlichen Idee kam.
Ja, die Idee, also ich sag mal, da muss ich dann, glaube ich, wirklich tatsächlich ganz weit vorne anfangen. Und zwar als Thomas Popisch 2016 in Bremerhaven ja angefangen hat, da informiert man sich natürlich auch über die Menschen. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe dann natürlich über seine Geschichte auch erfahren. Und wir hatten ihn auch mal im Sportclub zu Beginn seiner Zeit in Bremerhaven und haben auch über diese Geschichte mit ihm im Studio damals gesprochen. Ich habe einen kleinen Film dazu gemacht, der war dann relativ kurz. Da haben wir das halt mal kurz angedeutet. So, also das ist so die Entstehung im Prinzip. Und gut, dann haben wir eben dieses Format, über das ich eben gesprochen habe, so ein Halbstundenformat. Und dann war natürlich Anlass, dass ja der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Und ich habe mir überlegt, ob man da nicht wirklich einen Film über ihn alleine und über dieses Thema machen könnte. So, das war ursprünglich die Idee. Allerdings ist es dann natürlich auch, ja, muss man es natürlich auch erstmal umsetzen und sich überlegen, wie kann man das überhaupt umsetzen. Ich habe ihn dann angerufen und gefragt, ob er überhaupt Lust dazu hat. Und das war nach mehreren Gesprächen, also war sofort zu erkennen, dass er das gerne machen möchte. Mhm. Es ist natürlich auch ein anderer, ganz anderer Aufwand, auch für ihn, als wenn ich jetzt irgendwie nur einen 3-Minuten-Beitrag über ihn mache. Ja. Es bedeutet für ihn natürlich auch, sich mehr Zeit zu nehmen. Und die hat er jetzt natürlich leider, sage ich mal, wegen Corona und der Pause. Und für mich ging es dann natürlich auch darum, wie setze ich das dann wirklich um? Was mache ich mit ihm? Denn die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte war natürlich, dass es überhaupt gar kein Archivmaterial über ihn gibt. Mhm. Ich musste im Prinzip alles neu selber mit ihm drehen und irgendwie muss man dann ja auch seine Fluchtgeschichte darstellen. Und das war natürlich auch nochmal ein Punkt, der halt nicht so einfach war.
Lass uns mal bei dem Punkt bleiben, weil das wissen sicherlich auch nicht alle, die jetzt zuhören. Die Geschichte von Thomas ist ja schon sehr, sehr speziell. Vielleicht kannst du uns da noch einmal auch aus deiner Sicht erzählen, wieso die so speziell ist. Also das ganze Thema, dass er eben ja sehr talentiert war und Eishockey spielen wollte, aber eben halt ja mit dem in der mit dem SED-Regime etc. da große Probleme hatte und dann ja auch wirklich selber als junger Mann die Entscheidung getroffen hat, zu versuchen zu fliehen.
Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Man muss natürlich sagen, es gibt ganz, ganz viele deutsch-deutsche Geschichten, ganz viele Schicksale und mit Sicherheit auch ja noch viel schlimmere Schicksale natürlich als das, was Thomas erlebt hat. Ganz klar, aber bei ihm ist es halt schon besonders, weil es doch alles sehr verdichtet ist. Also er war eben, du hast es angesprochen, das Riesentalent damals beim SC Dynamo Berlin. Das ist ja der ja, Stasi-Club quasi auch gewesen. Erich Mielke war da Ehrenvorsitzender. Und da hat er als Jugendlicher angefangen. Sein Vater hat ihn dahin gebracht als Fünfjähriger. Er ist da alle Mannschaften durchlaufen und ja, war im Prinzip dann so mit 14, 15, 16, hat da auch in der ersten Mannschaft schon mal reingeschnuppert, hat da auch mit trainiert. Also er war so auf dem Sprung in diese erste Mannschaft. Und auf der anderen Seite war er offensichtlich auch jemand, das habe ich aus den Gesprächen mit ihm natürlich auch erfahren, der, ja, wie soll man sagen, vielleicht nicht ganz linientreu war in dem Sinne. Er war kein Ja-Sager in dem Regime der DDR. Und er hatte da auch, glaube ich, in der Schule mal das ein oder andere Problem, ist da auch mal von der Sportschule geflogen für eine längere Zeit. Und ja, und so ist er hier und da angeeckt und war unbequem und fühlte sich einfach in diesem Regime nicht wohl und hat den Entschluss gefasst, zu fliehen.
Da war er beim ersten Versuch, war er damals 17 Jahre, richtig?
Ja, genau. Da war er 17 Jahre mit einem Freund zusammen. Der kam nicht aus seiner Eishockey-Clique. Mit dem war er sehr gut befreundet damals, André Kaiser. Der taucht auch in meinem Film auf. Und die beiden haben sich im Prinzip in einer, ja, also ich will nicht sagen Nacht-und-Nebel-Aktion, aber es war nicht großartig geplant. Die haben sich entschlossen, dann eben zu fliehen, haben sich hingesetzt und gesagt, so, wie machen wir das jetzt? Und haben den Plan gefasst über die damalige CSSR, dann quasi die erste Grenze zu überwinden und dann über Österreich halt in den Westen zu gelangen. Die sind dann losgefahren mit der Bahn, haben dann einen langen Nachtmarsch hinter sich gelassen und haben die tschechisch-slowakische tschechisch-slowakische, so schwieriges Wort, Grenze überwunden. Vor allen Dingen so früh am Morgen.
Absolut.
Genau, haben die überwunden, waren total orientierungslos. Das ist schon eine Geschichte für sich, dieser Marsch. Die waren an irgendeinem Felsen gelandet, um vielleicht mal ein kleines Detail zu erzählen, und wollten eigentlich schon wieder umdrehen, dachten, hier kommen sie nicht weiter. Und dann war da direkt ein Hotel hinter diesem Felsen. Und dann sind sie von dem Felsen auf das Dach des Hotels gesprungen und haben dann gemerkt, oh, das steht also auf tschechischer Seite, und hatten die erste Grenze überwunden. Die zweite Grenze war dann eben Österreich, und ja, da sind sie gefasst worden, weil sie sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig vorgestellt haben, was da auf sie zukommt. Es war halt wirklich ein klassisches Grenzgebiet mit zwei Grenzzäunen, einem Todesstreifen. Und die standen dann vor diesem Zaun und haben sich überlegt, so, was machen wir jetzt? Und dann ist Thomas vorweg, ist darüber gesprungen. Wahrscheinlich haben sich da schon irgendwelche Alarmsysteme gemeldet und dadurch ausgelöst worden. Und dann sind sie eben von den Grenzsoldaten sofort gefasst worden und ins Gefängnis gekommen.
Und dieses Gefängnisthema, also dann saß Thomas wirklich, ja, waren das 3 Jahre oder wie lange saß er dann im Gefängnis?
Na, sie sind erstmal aus Prag dann direkt nach Ost-Berlin geflogen worden und hatten dann erstmal eine sehr, sehr schwere Zeit in der Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen. Da saßen sie 10 Monate. Bevor es dann überhaupt zu dem Prozess erstmal kam. Und das war ein Gefängnis, da waren wir ja auch mit den beiden. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Das ist ja mitten in Berlin. Und damals, man kann sich das gar nicht vorstellen, kannte keiner dieses Gefängnis. Keiner wusste, dass es diese Haftanstalt da gibt. Das war quasi ein unsichtbarer Fleck auf der Landkarte.
Obwohl es mitten in Berlin ist.
Es war mitten in Berlin. Die Stasi hat das komplett abgeriegelt drumherum. Das sieht man jetzt auch immer noch. Da stehen viele Einzelhäuser. Da wohnten halt nur Stasi-Angestellte. Und es gab überhaupt keine Möglichkeit für normale Bürger, da ranzukommen. Und da hat man halt die politische Flüchtlinge, Gefangene erstmal festgehalten, und dort saßen eben viele, die auf ihren Prozess eben gewartet haben. Und das war natürlich, muss man sich natürlich vorstellen, als 17-jähriger Thomas, sein Fluchtpartner André Kaiser, der war 18, saßen die dort, Eltern durften einmal im Monat für eine halbe Stunde kommen. Es durfte sich über nichts unterhalten werden, erzählte André Kaiser zum Beispiel ganz anschaulich, als über das Wetter im Prinzip. Die Stasi im Rücken natürlich immer, und dort sind die regelmäßig verhört worden. Das sind natürlich auch so perfide Methoden damals, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Die waren immer orientierungslos in diesem Gefängnis. Die wussten auch gar nicht, wo sie sind. Sie konnten nicht rausgucken. Das waren Glasbausteine in den Zellen auch vor den Gittern. Also die wussten immer nicht, wo sie sind. Wenn sie verhört worden sind, sind sie abgeholt worden. Dann sind sie teilweise durch Berlin irgendwie gefahren eine Stunde und sind wieder ins Gefängnis zurückgefahren und waren eigentlich wahrscheinlich irgendwie einen Trakt weiter neben ihrer Zelle und sind dort verhört worden und dachten aber, sie wären einmal irgendwie quer durch Berlin gefahren.
Unglaublich. Und dann, okay, dann, also ich will noch von dir mal wissen, wo ihr überall wart und wo ihr überall gedreht habt und so, aber lass uns erstmal bei der Geschichte dann an sich bleiben. Also er saß dann mit seinem Kumpel in Berlin-Hohenschönhausen, und dann, als er wieder rauskam, hat er es ja nochmal versucht zu fliehen, und dann hat es geklappt, richtig?
Ganz genau, vielleicht nur ganz kurz. Er ist verurteilt worden. Also sie sind als der Republikflucht sozusagen verurteilt worden. Und er hat am Ende 3 Jahre und 6 Monate bekommen, wurde als Redelsführer ausgemacht. Und sein Fluchtpartner André Kaiser hat 3 Jahre bekommen. Und Thomas hat dann die restliche Zeit, das waren dann ja immerhin noch knapp 3 Jahre in Bautzen abgesessen. Auch ein berüchtigter Stasi-Knast, kann man jetzt mal so salopp sagen, damals. Mhm. Und saß eben fast 3 Jahre dort und hatte, das ist halt auch, ja, weil ich ihn auch oft gefragt habe, wie kann man so als 17-Jähriger, wie überlebt man sowas in Anführungszeichen? Und er sagte auch, dass er hat diese, das war ein Schock für ihn natürlich, die Verurteilung, für seine Eltern natürlich auch. Aber er hat immer dieses Gefühl gehabt, ich komme da ja relativ schnell wieder raus, weil es ja damals auch diese, war es ja üblich, dass politische Häftlinge freigekauft wurden von der BRD. Mhm. Die Eltern waren in Kontakt mit Anwälten im Westen und haben ihn dann ja einmal im Monat besucht. Und das hat für ihn, da hat er immer viel Hoffnung daraus gezogen, weil die Eltern dann gesagt haben, wir sind da dran und du kommst hier frei. Und so hat er sich, glaube ich, quasi auch von Monat so ein bisschen gehangelt. Aber die Stasi hat am Ende nicht ein Exempel statuiert, aber sie hat ihn am Ende die gesamte Haftzeit absitzen lassen, weil sie auch Angst hatten, so stand es in seinen Stasi-Akten, dass er möglicherweise, wenn er in den Westen kommt, dort noch Karriere macht, die, wie heißt es so schön in den Akten, die Massenmedien aufhetzen könnte und für seine ehemaligen Kameraden bei Dynamo Berlin vielleicht dann auch ein negatives Beispiel sein könnte. Naja, und er ist dann raus, genau, du sagst es, er ist völlig perspektivlos im Prinzip gewesen. Er konnte kein Eishockey mehr spielen, er hat nur noch einmal in der Woche mit seinem Vater Freizeit-Eishockey gespielt bei Spartacus in Berlin.
Er hat ja dann auch nahezu 4 Jahre kein Eishockey gespielt zwischendurch, ne?
Also ja, drei Jahre, genau. Ja, ja, er war völlig raus aus dem Leistungssport. Man muss sich vorstellen, 7 Jahre hat er also wirklich vom hochtalentierten Spieler 2-mal am Tag trainiert, bis er 17 war. Und dann hat er 7 Jahre keinen Leistungssport mehr gemacht. Und für ihn war dann so ein Punkt nach diesen 3 Jahren, das war 1989, eben auch im Zusammenhang, dass sich die Gerüchte ja verdichtet haben, dass in Ungarn die Grenze nicht mehr so sehr bewacht wird. Und für ihn ja war dann der Punkt da, dass er gesagt hat, ich versuch's einfach nochmal selbst auf die Gefahr hin, dass ich nochmal in Knast komme. Und dann ist er nochmal los zur ungarischen Grenze, hat dann nochmal einen langen Nachtmarsch ja, im Morgengrauen hat er einen Hochsitz, so einen Försterhochsitz gefunden, ist da völlig erschöpft wohl hoch, wusste nicht, ob er jetzt noch auf ungarischer oder österreichischer Seite war und ist da eingeschlafen und dann kam ein Förster mit einem Gamsbart auf dem Kopf zum Hut und dann fragte er sich noch, ist es jetzt ein Österreicher oder ein Ungar und es war dann, ja, Gott sei Dank ein Österreicher und der hat ihn mitgenommen und so ist er dann ins Auffanglager Aufnahmelager nach Gießen dann gekommen am Ende.
Das ist ja wirklich, also kriegt man ja ich kriege Gänsehaut beim Zuhören. Das ist ja wie, wenn man sich das bildlich vorstellt, wie diese Filme wirklich, die man so zum Thema ehemalige DDR und Deutschland ja oftmals auch sehen kann. Genau solche Bilder hat man dann, wenn man so über Flucht und Fluchtversuche immer nachdenkt, dann wird das ja auch so wirklich filmisch begleitet oder nacherzählt. Und in diesem Fall muss es dann ja wirklich genauso bei Thomas gewesen sein. Ne?
Absolut. Entschuldigung. So wie er es auch erzählt, dieser Marsch, er wusste nicht, wo er war. Er ist in kleine Bäche gefallen, war klitschnass, es war kalt. Es war im März, als er da losgegangen ist. Und ja, also es ist tatsächlich, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle und wenn er das erzählt, weil man sich das natürlich selber ja überhaupt gar nicht vorstellen kann.
Und das heißt, dann hat er es geschafft, dann war er auf der anderen Seite sozusagen und wie lief's dann weiter und habt ihr das dann auch filmisch nochmal irgendwie nacherzählt oder geht es bei dir wirklich um dieses Thema, wie hat er versucht zu fliehen und wie hat er es letztlich geschafft?
Ja, muss ich schon sagen, das ist der Hauptanlass und das ist auch das Hauptthema dieses Films. Wir haben natürlich das Happy End, habe ich natürlich erzählt, dann am Ende, also es ist so gewesen, dass er aufgenommen wurde in Düsseldorf von Bekannten, die ihm dann letztlich auch die Möglichkeit gegeben haben, nochmal Eishockey zu spielen, weil er musste ja auch sehen, wie verdient er Geld, was macht er, macht er eine Ausbildung. Sein Traum war es damals immer, Sport zu studieren und dann auch Trainer zu werden, möglicherweise Lehrer zu werden. Seine Mutter war auch Lehrerin. Und dieser Bekannte in Düsseldorf hat ihn finanziell erstmal unterstützt und ihm die Möglichkeit gegeben, ihm gesagt, Thomas, ein Jahr versuch es, ob du es nochmal schaffst, ob du den Anschluss nochmal findest. Und auch das war ganz beeindruckend. Er erzählt, er hat dann von der DEG eine Einladung bekommen, mit der Jugendmannschaft mitzutrainieren, also mit 17-, 18-Jährigen. Mhm. Und da stand er das erste Mal wohl auf dem Eis und er sagte, es war unvorstellbar. Als der vom Eis runter war, hat er gesagt, okay, mein Leistungsniveau ist bei null. Höre auf, Feierabend, ich mache Schluss. Und aber das ja zeichnet sicherlich auch ihn und seinen Charakter wieder aus. Er ist da dran geblieben, er hat dann mit eigenen Trainingsplänen, die er sich selber gemacht hat, so mit Vorbild von damals eben, von Dynamo, hat er sich rangekämpft und hat dann tatsächlich den Sprung ja geschafft über Duisburg. Dort hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Für ihn, sagt er auch nochmal, ein ganz, ganz besonderes Gefühl damals, dass ihn jemand fragt, ob er in seiner Mannschaft spielen will, sagt er, dass ihn jemand braucht in einer Eishockeymannschaft und dass er damit noch Geld verdient. Meint er, das wäre ein unvorstellbarer oder ein ganz tolles Ereignis für ihn gewesen. Und und so hat er dann noch seine Karriere gemacht. Ich meine, er hat ja noch in der Bundesliga damals gespielt, in der DEL, hat in der in der höchsten deutschen Spielklasse fast 50 Tore geschossen. Ich glaube, insgesamt hat er über 180 Tore geschossen noch. Und und dann hat er seine Trainerkarriere eingeschlagen. Ich sag mal so, seine erste richtige große Station dann bei den Lausitzer Füchsen dann in Weißwasser. In Dresden war dann ja, ich glaube, 8 oder 9 Jahre, hat da ja auch schon eine Mannschaft trainiert, die finanziell nicht rosig gebettet war und hat es dort eben auch mit sehr kleinen Mitteln immer wieder geschafft, dass Dresden da oben mitgespielt hat. Und dann kam schließlich das Angebot aus Bremerhaven.
Ja, wo er ja auch einen exzellenten Job macht, das muss man ja ganz klar mal so sagen. Ich hatte ihn ja auch zu Gast hier vor ein paar Wochen im Podcast, ist ja auch wirklich ein sehr, sehr angenehmer, so in sich selbst ruhender Mensch, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt noch nicht persönlich so oft mit ihm, also von Angesicht zu Angesicht gesprochen, aber es war sehr, sehr, ja, war ein sehr freundliches, gutes Gespräch. Da habe ich mich auch, wir haben gar nicht so sehr über seine persönliche Geschichte gesprochen, weil ich mich auch so ein bisschen mehr auf dieses sportliche Thema fokussiert habe und wie es so ist, in Bremerhaven zu sein als Trainer etc. Aber ich hatte, und natürlich haben wir mal kurz das ein bisschen gestreift, ich habe das Gefühl gehabt, dass er trotz dieser ja unvorstellbaren Schwierigkeiten damals und was das so mit einem selber auch machen kann, dass er ja trotzdem ganz ruhig und sachlich darüber sprechen kann. Ne? Wie war denn das? Lass uns mal auf den Punkt kommen, du hast erzählt, dass es irgendwie, du hast mit ihm angefangen zu telefonieren, hast ihm die Idee vorgestellt. Wie war das so in den Tagen, als ihr diesen Film gemacht habt? Wie hat er sich so dir gegenüber präsentiert? Wie ist dein Gefühl?
Ja, ich kannte ihn vorher natürlich durch unseren Studiobesuch, durch diverse Begegnungen bei Magenta, bei den Spielen. Aber das ist dann ja auch ein sehr, sag ich mal, sehr professionelles Verhältnis auch. Da geht es dann um Interviews und ich habe ihn immer als sehr, sehr bodenständigen Menschen damals schon wahrgenommen, sehr, sehr sympathischen. Und das Bild hat sich absolut verfestigt und erweitert, würde ich jetzt auch mal sagen. Also ich sag mal so, sein Ansatz, das auch zu machen am Ende, glaube ich, war in erster Linie, dass er auch möchte, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Mhm. Er sagt ja auch ganz klar, es war auch nicht alles schlecht, was früher in der DDR war. Und er will das auch alles nicht schlecht machen. Für ihn war dieses System kein System, in dem er gerne leben wollte, sozusagen. Das ist natürlich ganz deutlich geworden dann auch vor seiner zweiten Flucht 1989. Also da war er ja im Prinzip, ja, ich sag mal, wie so ein Ausgestoßener des Systems, aber ohne dem System so wirklich entkommen zu können. Und ich glaube, ja, er sagt, es war nicht alles schlecht in der DDR, aber er möchte eben auch nicht, dass es alles so ein bisschen im Nachhinein verherrlicht wird, diese Ostalgie, sage ich jetzt mal, die man dann ja hier und da auch immer findet. Es war halt, so, da zitiere ich ihn jetzt mal wörtlich, ein Unrechtsstaat. Das waren seine Worte. Ja, und wir sind uns natürlich näher gekommen. In Bautzen haben wir das den ersten Drehtag gehabt, also haben im Prinzip ja so ein bisschen in der Mitte angefangen von seiner Geschichte. Und das war natürlich, ich glaube, er hat auch gemerkt nach diesem Dreh, dass es natürlich auch ein bisschen was anderes ist, als wenn ich jetzt, oder es wurden ja schon, der MDR hat mal einen Film über ihn gemacht, der war 4 Minuten lang, glaube ich, 4, 5 Minuten, da ging es auch um seine Flucht. Aber es ist natürlich nochmal eine andere Nummer, einen 30-Minuten-Film zu machen, weil das natürlich viel tiefer geht. Und ich glaube, das hat er auch in den Interviews, die wir da in Bautzen auch gemacht haben, gemerkt. Und so klar sind wir uns auf einer menschlichen Ebene natürlich auch näher gekommen. Ich habe viel mehr von seiner Geschichte erfahren, wie er darüber denkt. Und ja, also das war schon auf jeden Fall beeindruckend. Und
was war denn so das, wenn du gerade sagst, ich habe auch, man kann ja über Social Media bei dir die letzten Tage schon das ein oder andere Foto mal sehen. Ich glaube, ein Foto ist auch entstanden, entweder in Bautzen oder in Berlin-Hohenschönhausen, wo ihr in so einem ehemaligen Gefängnis dann wirklich in so einer Zelle sitzt und gedreht habt und wohl Interviews gemacht habt. Erzähl doch mal, wo wart ihr überall? Also an welchen Plätzen habt ihr gedreht für den Film?
Ja, wir waren, wie gesagt, zuerst in Bautzen. Das war ja dann eben seine Zeit, wo er seine Haftstrafe, den größten Teil seiner Haftstrafe absitzen musste. Mhm. Dort haben wir ja im Prinzip 1,5 Tage gedreht. Und dann haben wir, da war ich mit ihm alleine, und dann haben wir gute 2 Tage in Berlin gedreht. Das fing an, dass wir am alten Wellblechpalast waren, im Sportforum in Ost-Berlin, eben damals, wo er als Jugendlicher bei Dynamo Berlin ja im Prinzip seine gesamte Jugend verbracht hat, außer dass er zwischendurch zur Schule mal gegangen ist. Dort haben wir gedreht, dort haben wir dann auch den ehemaligen Dynamo-Trainer und Nationaltrainer der DDR, Joachim Ziesche, getroffen. Dem hatte ich sozusagen eingeladen. Das ist vielleicht auch eine ganz, ja, insofern besondere Geschichte. Ich habe Thomas davon erst gar nichts erzählt. Ich wollte das auch so ein bisschen, ja, so eine Überraschungsbegegnung vielleicht auch werden lassen, dann dort am Wellblechpalast. Und habe tatsächlich die letzte Nacht, als ich in Berlin dann auch war und am nächsten Morgen wollten wir drehen, hatte ich dann auf einmal ein komisches Gefühl auch gehabt, weil ich dachte, Mensch, wie ist das? Wie lange haben die sich wahrscheinlich nicht gesehen? Wie reagiert Thomas auch darauf? Weil, das muss man ja auch klar sagen, Joachim Ziesche, das ist der bekannteste, erfolgreichste Eishockeyspieler in der DDR damals gewesen. Mhm. 20 Jahre Nationaltrainer auch, der war ja auch bei den Eisbären noch kurzzeitig auch Trainer. Ja, der war natürlich Stasi-nah, ich sag mal, systemtreu sozusagen. Ja. Aber auch da muss ich sagen, Thomas ist da so entspannt, hat sich fast schon so ein bisschen totgelacht, als ich ihm von meiner in Anführungszeichen schlaflosen Nacht erzählt habe.
Hattest du das vorher aufgelöst oder hast du es dann letztlich, also wolltest du so machen, dass du ihm das nicht erzählst und dass ihr euch dann an einem Punkt trefft und dann quasi auch schon die Kamera drauf gehalten hättet, also dass das quasi dann nicht vor, dass sie sich nicht vorher getroffen hätten, bevor die Kamera angewiesen wäre, oder wie war es genau?
Ja, genau. Ich wollte es so ein bisschen als Überraschung machen, aber ich habe es ihm dann vorher gesagt.
Okay. Also
wir haben, wir waren am Wellblechpalast. Ich hatte den Joachim Ziesche zu einer Zeit dort hinbestellt sozusagen und ich habe Thomas dann ganz kurz vorher, oder ich habe ihn dann darüber informiert. Wir haben darüber gesprochen und es war halt überhaupt gar kein Problem. Und war trotzdem eine sehr besondere Begegnung, muss man sagen. Wir haben die Kamera laufen lassen in dem Moment, wo sich die beiden auch zum ersten Mal gesehen haben. Mhm. Und es war eigentlich auch eine tolle Begegnung. Also, und es kamen auch so Sachen raus in diesem Zwiegespräch, situativen Gespräch zwischen den beiden. Es war ein Punkt, der, ja, das ist auch ein, würde ich schon auch sagen, ein Höhepunkt auch von dem Film, wo der Joachim Ziesche auf einmal stehen bleibt und sagt, ja, dann war er weg. Dann war Thomas auf einmal weg. Wir wussten nicht, wo er ist, was ist. Die sind ja auch nicht informiert worden dann sofort. Die wussten ja erstmal gar nichts. Und dann guckt er Thomas halt auch an und sagte zu ihm, Thomas, ich, so nach dem Motto, ich weiß bis heute nicht, warum. Warum hast du das gemacht? Du hattest doch hier, hättest eine tolle Eishockey-Karriere machen können. Du hattest nie Probleme mit deinem Elternhaus. Also er hatte ein tolles Elternhaus übrigens, hatte eine sehr wohlbehütete Kindheit. Also da hat ihn an nichts gefehlt. Ne? Mhm. Es ist so ein Punkt auch in dem Film, wo auch so ein bisschen mehr dann man über die Beweggründe von Thomas dann am Ende erfährt. Und wir haben dann da am Wellblechpalast gedreht. Da haben wir auch witzigerweise noch einen alten Spielkameraden von ihm gefunden aus Jugendzeiten, die sich da auf dem Eis getroffen haben. Und auch von dem hat man halt eben auch sofort gehört, was für ein toller Spieler er damals war. Also ich glaube, das muss man auch immer noch mal wieder sagen, Thomas. Es ist jetzt im Nachhinein immer schwer zu sagen, aber ich glaube, dass er so von allem, was ich erfahren habe, schon eine große Karriere vor sich gehabt hätte. Also vielleicht könnte man auch sagen, in heutigen Zeiten als 17-, 18-, 19-Jähriger, vielleicht hätte er es auch mal in der NHL versucht damals. Ne? Mhm.
Er steht ja auch immer noch ganz gut auf den Schlittschuhen. Ne? Ich habe ja so einen Trailer gestern Abend gesehen. Also alle Achtung. Und ich kann mir auch vorstellen, wie er damals den Puck reingeballert hat. Also der hat auch immer noch einen vernünftigen Schuss parat, habe ich gleich gedacht. Also das werden die Leute dann ja dann auch im Film höchstwahrscheinlich sehen, weil du da so ein paar Sequenzen auf dem Eis mit ihm oder ihr gedreht habt. Also alle Achtung.
Ja, absolut. Also Thomas ist auch fit. Das sieht man schon, wenn man ihn vor sich stehen hat. Also da ist, würde ich jetzt mal sagen, gut, da wird er jetzt wahrscheinlich lächeln, wenn ich sage, kein Gramm Fett zu viel. Nein, der ist schon fit und ist auch, das sieht man sofort, wenn er auf dem Eis steht und dort rumkurvt und absolut, ja. Ja, und wenn ich das noch kurz sagen kann, zweite Begegnung in Berlin war dann ja in Hohenschönhausen mit dem André Kaiser und auch das war eine sehr besondere Begegnung, weil sich die beiden, den André Kaiser, den habe ich dann so in der Recherche auch ein bisschen ausgegraben. Thomas hat den 25 Jahre nicht gesehen. Und das war auch, wir waren da auch mit der Kamera mit dabei, als die beiden sich dann vor dem Gefängnis in Hohenschönhausen, ist ja mittlerweile eine Gedenkstätte, dann tatsächlich das erste Mal gesehen haben. Und da muss man sagen, bei André Kaiser, ja, der hat schon geschluckt. Also Thomas ist da sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen nüchtern, das ist das falsche Wort. Sie hat sich total gefreut, als die beiden sich auch gesehen haben. Und Thomas hat sich auch sehr gefreut. Aber André Kaiser ist da emotionaler gewesen auf jeden Fall. Thomas hat das dann gleich so ein bisschen, ich weiß nicht, mit einem netten, flotten, witzigen, sympathischen Spruch gleich so ein bisschen überspielt.
Okay, ich bin gespannt. Ich werde mir das natürlich auch alles angucken und das merkt man ja auch schon nach diesen Minuten, dass das, glaube ich, für alle Eishockey-Fans, aber höchstwahrscheinlich auch wirklich darüber hinaus ein absoluter TV-Tipp ist, sich da deinen Film anzugucken. Sag mal, das Thema Recherche hast du gerade angesprochen. Lass uns nochmal auf zwei, drei andere Aspekte kommen, was so ein Film dann letztlich ausmacht oder was es braucht, damit man den dann auch umsetzen kann. Wie lange hast du denn grundsätzlich an diesem Thema gesessen und gearbeitet?
Naja, ich würde mal sagen, ich habe die Telefonate, bis dann feststand, wir machen diesen Film, das war, jetzt muss ich kurz überlegen, das war so Anfang Juli war das in diesem Jahr und ich habe im Prinzip dann angefangen im August mir Archivmaterial, das, was es zumindest so über die alten DDR-Zeiten gab, zu holen. Natürlich habe ich dann angefangen zu telefonieren, was kann man machen, habe mich mit seiner Geschichte beschäftigt. Also das zog sich eigentlich so über den gesamten August, habe mir überlegt, wie kann ich so einen Film gestalten, wie kann ich den umsetzen, wie kann ich diese Flucht oder diese zwei Fluchtgeschichten darstellen. Habe mich dann, wir haben eine sehr gute Grafikabteilung auch in der NDR, habe mich dort mit einem freien Grafiker getroffen, der jetzt diese Fluchtgeschichten in einer 3D-Animation dargestellt hat. Wir haben da lange drüber gesprochen, stellt man da. Das war halt ein ganz, ganz entscheidender Punkt und auch ein sehr aufwendiger Punkt. Mhm. Und dann ging es natürlich darum, Termine abzumachen. Das ist dann, sind dann viel Formalitäten. Wir haben sehr aufwendig gedreht mit Drohne und mehreren Kameras. Da geht es dann ja auch um Genehmigungen. Was darf man in den Gedenkstätten in Bautzen, in Hohenschönhausen machen?
War das ein Problem? Das hätte ich nämlich auch noch jetzt gefragt. War das ein Problem oder läuft dann sowas mittlerweile nach den ganzen Jahren und ja auch ist wahrscheinlich der Vielzahl an Anfragen, was dieses grundsätzliche Thema an sich angeht, läuft das dann relativ fix durch?
Ja, das geht am Ende relativ fix durch, aber das bedarf eben dann schon nochmal mehrerer E-Mails und was wollen wir da genau? Was ist das für ein Film? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da einmal anrufe und sage, wir kommen jetzt morgen. So geht's natürlich auch nicht. Aber natürlich sind wir nicht das erste Filmteam gewesen, was da gedreht hat. Und und dann ist es am Ende natürlich, dann sind es die Drehs, die entscheidenden. Also wir haben insgesamt, jetzt muss ich kurz überlegen, 5 Drehtage gehabt. Wir waren in Bremerhaven ja auch nochmal, wo wir sehr aufwendig in der Halle die Bilder auf dem Eis auch nochmal gedreht haben. Mhm. Und dann ist es, ich sage mal, das ist mein, das, was natürlich nicht so viel Spaß macht, ist das alles zu sichten, das ganze Material, was wir dann gedreht haben. Und sich natürlich, das war, ist auch ein großer Bestandteil der Recherche natürlich gewesen, nicht nur, ich drehe jetzt in Bautzen, ich drehe jetzt in Berlin und in Bremerhaven, sondern was drehe ich da genau und wie baue ich den Film auf? Und das war bei diesem Film insofern eine besondere Herausforderung, weil wir eben kein Archivmaterial großartig hatten. Und ich mir natürlich genau überlegen musste, wie baue ich diesen Film auf? Ja. Und mir schon bei jedem Drehort genau überlegen musste, was frage ich ihn da und welche Bilder drehen wir da? Wo erzähle ich seine Flucht 1989? Wo machen wir das Interview? Also das war eben schon eine besondere Herausforderung. Ja gut, und dann geht's am Ende in Schnitt. 6-7 Tage hatte ich jetzt dafür. Das ist dann, ja, da kann ich mich im Prinzip dann 1,5 Wochen einschließen. So ein bisschen, dann geht's ums Texten natürlich auch, Abnahmen und also ich sag mal so, in dieser Endfertigung, was den Schnitt angeht, ist man im Prinzip dann nochmal so 14 Tage sehr intensiv eigentlich nur mit diesem Thema beschäftigt.
Dann, das ist auch nochmal ein Punkt, vielleicht die noch nie in so einem Schnittraum saßen. Also du sitzt dann da als Autor, als Redakteur dieses Films und hast dann neben dir einen Cutter, also jemanden, der das alles zusammenschneidet und dann sitzt ihr da wirklich von morgens bis abends und bastelt den Film zusammen, ne?
Ja, genau. Ich habe eine sehr gute Cutterin gehabt.
Oder eine Cutterin, ja.
Genau, okay. Und ich komme mit meiner Idee und ein sehr guter Cutter, sehr gute Cutterin zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass sie jetzt nicht nur das macht, was ich sage, sondern auch eigene Ideen einfach hat und dann auch gestalterisch natürlich sowieso ist sie diejenige, die ja, die da den Hut auf hat, sozusagen. Aber wenn auch inhaltlich Ideen kommen, man da natürlich auch so eine Rückmeldung hat als Autor. Das ist auch ganz wichtig. Also, keine Ahnung, du hörst dir als Autor 10-mal einen O-Ton an und sagst, das ist ein ganz toller O-Ton, der muss unbedingt rein. Und dann hört ein anderer, eben ein Zuschauer, muss man dann ja sozusagen sagen, zum ersten Mal vielleicht diesen O-Ton und sagt, den verstehe ich gar nicht. Mhm. Dann tut man sich als Autor manchmal schwer, weil man an solchen Sachen dann hängt. Aber es bringt ja auch nichts, sowas im Film zu haben, wenn das kein Mensch versteht.
Absolut. Und sag mal, was mich auch noch interessiert, ist, dann musstest du deinen Arbeitgeber irgendwie davon großartig überzeugen oder war das auch ein Thema, was relativ fix durch war?
Das war, muss man tatsächlich sagen, glaube ich, am Ende relativ fix durch. Wir haben so eine Taskforce oder wie man das auch immer nennt oder eine Gruppe für diese Sendung. Die machen einen Pitch sozusagen und jeder reicht da seine Ideen ein und dann wird das von Redakteuren vorgestellt, das Thema. Und dann sitzen da eben 3-4 Leute bei uns aus der Redaktion und die stimmen dann ab, entscheiden darüber, welcher Film dann bei uns in die Serie kommt. Und ich weiß jetzt nicht, ob der einstimmig durchging, aber ich sag mal auch gerade zu dem Thema 30 Jahre Wiedervereinigung und dieser besonderen Geschichte am Ende, ja, ist der durchgegangen. Ich hoffe übrigens, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, Konsti, wie haben wir seine Karriere danach noch begleitet? Ich hoffe, dass wirklich die eingefleischten Eishockey-Fans dann auch nicht zu sehr enttäuscht sind, dass in diesem Film natürlich relativ wenig Eishockey zu sehen ist. Es geht um seine Geschichte und hinten raus geht's natürlich auch dann nochmal kurz darum, was er in seiner Trainer- und Spielerkarriere dann wirklich erreicht hat. Aber das ist wirklich das Happy End sozusagen hinten nochmal dran.
Ja gut, die sportliche Komponente musst du dann mit ihm nochmal machen, wenn Bremerhaven vielleicht irgendwann mal eines Tages irgendwas holt mit ihm an der Bande. Hat man denn du selber im Kopf, was man alles mit so einem Film denn im weiteren Verlauf machen kann? Also ich will darauf hinaus, hat man so als Autor den Gedanken, so ja, das kann ich vielleicht mal irgendwo einreichen oder spricht man da irgendwie schon mal beim NDR drüber? Es gibt ja den einen oder anderen Wettbewerb oder Möglichkeiten, wo man sich auch nochmal vielleicht eine Auszeichnung für so ein Thema abholen kann. Hat man sowas selber im Kopf oder ist das eigentlich erstmal zu weit weg, weil man damit beschäftigt ist, dass man erstmal einen richtig guten Film hinstellen will?
Ja, also das kann ich wirklich so von mir ganz ehrlich sagen. Also wenn ich so eine Idee habe, jetzt so einen Film zu machen, habe ich sowas überhaupt gar nicht im Kopf. Also ich bin ehrlich gesagt, auch was das angeht, fast schon so ein bisschen nachlässig, weil es gibt, wie du ja eben auch richtig sagst, viele Möglichkeiten, solche Filme einzureichen. Es gibt diverse Preise in den Bundesländern auch. Da muss ich mir selber manchmal so ein bisschen so einen Tritt geben, das auch wirklich zu machen. Ich habe es natürlich auch schon gemacht und ich werde mir das, glaube ich, schon jetzt so im Nachhinein, jetzt auch, wo wir darüber jetzt nochmal sprechen, werde ich mir mal Gedanken machen, ob ich den irgendwo einreichen kann. Wir haben NDR intern gibt es auch so einen Preis, aber mal gucken, vielleicht reicht das ja auch für noch irgendwas anderes.
Ja, wäre ja nicht so schlecht. Dann lass uns zum Abschluss natürlich das Wichtigste, damit die Leute das auch nicht verpassen, nochmal drüber sprechen, wo und wann es den zu sehen gibt. Also jetzt, wie gesagt, heute ist Freitag, jetzt an diesem Sonntag, sonntagsabends, läuft der Film relativ spät bei euch im NDR, richtig?
Ja, ganz, ganz genau. Noch gibt es ja Fernsehen. Und da wird er dann laufen. Das ist am 4. Oktober, am Sonntag um 23.35 Uhr. Eine leider sehr, sehr späte Sendezeit, die wir da haben. Ja. Aber
Markus Lanz ist auch mal später und das gucken ja auch viele Leute. Also von absolut. Daher kann man ja auch NDR ein bisschen später
am Abend. Absolut. Und das kann ich natürlich auch hier nur empfehlen, sich diese Serie Sportclub Stars bei uns wirklich mal anzugucken, weil da wirklich tolle Halbstunde auch laufen. Naja, aber er läuft natürlich nicht nur da, sondern in der heutigen Zeit auch, natürlich ist er in der ARD Mediathek und auf dem NDR Doku Kanal von YouTube. Mhm. Und da wird er vermutlich auch schon am Samstag, dem 3. Oktober landen. Und da kann ihn sich dann natürlich jeder zu jeder Zeit angucken.
Super, perfekt. Das packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge, dass man da die Links nochmal bekommt. Ja, Michi, ich danke dir für diese wirklich ja eindrucksvolle Geschichte, die du als Filmemacher nochmal auch hier im Podcast über Thomas erzählst. Ich freue mich, dass wir das auch in diesen, wir haben ja beide im Moment ziemlich intensive Tage. Freue ich mich, dass wir das trotzdem so gut hingekriegt haben. Drückt dir alle Daumen für den Film, dass er erfolgreich wird. Wir werden natürlich ligaseitig das Thema auch so gut es geht irgendwie versuchen mitzutragen und mitzukommunizieren. Bremerhaven ja sicherlich auch. Denn das hört man ja schon aus deinen Worten, dass das auf jeden Fall ein Film ist, den man sich angucken sollte. Also ich danke dir.
Ja, vielen Dank, Konsti, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich hoffe natürlich auch, demnächst sportlich wieder in den Hallen zu sein, weil das will ich hier auch einfach nochmal sagen, Eishockey ist einfach eine fantastische Sportart. Kann nur jedem empfehlen, da auch mal wirklich in die Halle zu gehen, der das noch nicht so miterlebt hat. Und das vermisse ich total und freue mich und hoffe wirklich, dass es irgendwann wieder losgeht demnächst.
Ja, ich würde sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke dir, Michi. Schönen Tag. Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte einfach mehrfach Gänsehaut während der letzten Minuten. Einfach eindrucksvoll, wie Michi Maske schildert, worum es in dem Film geht, wie er zustande kam und welche außergewöhnliche Rolle Thomas Popisch dabei einnimmt. Und eigentlich möchte ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Nur eins noch, schaut euch alle den Film an. Er läuft am Sonntagabend zu später Uhrzeit um 23.35 Uhr im NDR oder eben in der Mediathek. Ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche euch gute Tage, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis bald, euer Konstantin.